Die Frankfurter Allgemeine hat es schön verbildlicht, finde ich. Zitat, mit jedem Frack im Untergrund geht auch ein Riss durch die Gesellschaft. Denn Fracking, die neu entdeckte, aber eigentlich schon lang erprobte Methode, Erdgas zu gewinnen, ist extrem umstritten. Wir klären das mit der Wissenschaftsjournalistin Dagmar Röhrlich jetzt mal. Ja, ein paar Basics müssen wir einfach besprechen zum Thema Fracking. Dagmar, wenn man das überhaupt kann, kannst du in zwei Sätzen beschreiben, was Fracking überhaupt ist?
Da wird dann in mehr oder weniger großer Tiefe flüssig, die aus Sand, Ton und bestimmten Chemikalien besteht, ganz vielen verschiedenen Chemikalien mit hohem Druck ins Gestein reingepresst. Und dieses Gestein soll dann bersten, viele kleine Risse sollen entstehen und über die soll dann beispielsweise das Gas gefördert werden.
Diese Gasvorräte werden ja auch Schiefergas genannt. Warum ist das so?
Weil das im Schiefer, in Tonsteinen drin steckt. Im Prinzip ist es von der Entstehung her nichts anderes als ganz normales Erdgas auch. Es entsteht in Meere, die schon längst Vergangenheit sind, da hat es dann beispielsweise immer wieder große Algenblüten gegeben, sodass große Mengen an organischem Material abgesunken sind und in ein Gebiet reingekommen ist, wo kein Sauerstoff ist, in anoxische Bodenwässer, wie das so schön heißt. Mhm. Und da hat sich das dann nicht zersetzt, sondern sammelte sich an, es wurde eine schwarze Farbe und wurde mit der Zeit von neuem Sediment immer weiter zugedeckt, versank immer tiefer nach unten in die Erdkruste hinein. Dabei wurde es immer wärmer, je tiefer ich in der Erdkruste komme, umso wärmer wird es. Irgendwann mal wurden aus diesem organischen Material, wird dann zuerst Erdöl freigesetzt und wenn es noch wärmer wird, wird daraus Erdgas. Im Prinzip passiert das in jedem Muttergestein so. Was bei einer klassischen Öllagerstätte oder Gaslagerstätte ist, ist, dass dann dieses Gas freigesetzt wird oder das Öl und wandert in eine andere Gegend hinein, wo es dann die normale Lagerstätte bildet, also sprich eine Art, wenn man so will, Blase. In Gesteinsporen im Untergrund sind gefüllt, das Ganze steht unter Druck und ich kann es dann schön fördern. Da bleibt es vor Ort, das ist der Rest, der da bleibt, der nicht wandert. Und der ist halt großflächig verteilt und deshalb ist es auch so schwer, da ranzukommen. Die Gesteine sind dicht und man hat eine große Fläche, wo halt überall ein bisschen ist.
Wie kriegt man das jetzt trotzdem da raus?
Durch dieses Fracking. Das heißt, es wird zuerst gebohrt bis in die Schicht, wo das Öl drin ist oder das Gas drin ist in diesen Tonsteinen. Das sind 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Meter tief meistens. Und dann wird horizontal weitergebohrt. Und von dieser Horizontalbohrung aus, man hat mal Löcher drin, sozusagen perforierte Bohrung gemacht. Und da wird dann dieses Fracking-Fluid reingepresst ins Gestein. Und das muss man bei dieser Art der Förderung immer wieder machen. Es ist also selten so, dass man mit einem Freckvorgang hinkommt, sondern man muss halt immer wieder verteilt, damit man wirklich dauernd die Wegsamkeiten öffnet und das Gas dann fließen kann.
Ist das eine neue Technik?
Die gibt es schon seit den 40er Jahren in den USA und in Deutschland wird seit 1961 gefreckt. Und es ist auch nicht nur Schiefergas, bei der es angewandt wird, sondern beispielsweise bei Geothermie wird genau dieses Verfahren auch angewandt oder bei der konventionellen Förderung. Es ist also eine alte Technik, die jetzt dadurch, dass sie halt sehr viel öfter angewandt wird in den USA oder hier werden soll, wirklich ins öffentliche Bewusstsein reingekommen ist. Vorher hat man nicht drüber nachgedacht.
Jetzt klingt das, was du eben beschrieben hast, was da so ein Chemie-Cocktail reingepumpt wird, sozusagen in dieses Gestein, klingt nicht besonders umweltfreundlich. Das ist ja auch einer der Hauptvorwürfe, der erhoben wird gegen diese Methode. Was ist denn da mit Abwässern oder gelangt das ins Grundwasser? Was passiert da?
Die Gefahr ist, dass das ins Grundwasser gelangen kann, eben weil irgendwo das ganze System nicht so dicht ist, wie es sein soll. Man stellt sich das an sich so vor, es wird abgeteuft, es wird wunderbar gefreckt, das Gas beginnt zu strömen, es strömt nach oben, bringt diese Flüssigkeit mit hoch. Mhm. Und dann, wenn es oben angekommen ist, nimmt man es sich und aus Kostengründen wird es dann woanders hinabgepumpt, wieder in ganz tiefe Schichten unterhalb von allen Grundwasserleitern. Dieses Grundwasser in den ganz großen Tiefen ist ohnehin sehr, sehr salzhaltig und da würde es dann nicht stören. Das ist so das Idealbild. Aber wenn da irgendwo etwas nicht klappt, wenn da was undicht ist, wenn man was nicht sorgfältig macht, dann besteht natürlich die Gefahr, dass dieses aufsteigende Wasser-Gas-Gemisch dann irgendwo in einen Grundwasserleiter reinkommt, den die Menschheit nutzt. Und dann hat man halt Probleme, weil man dann das Zeug da hat, wo es nicht hingehört. Und es ist halt ein giftiger Cocktail. Mhm. An der Universität Leoben arbeitet man an einem anderen Verfahren, im Prinzip genau so, nur keine Chemikalien drin, sondern man setzt verschiedene Tonsorten ein. Das scheint auch zu funktionieren. Das Problem ist, man bekommt wahrscheinlich weniger raus, sodass die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben sein könnte. Von daher ist das eine Frage, ob da wirklich eine Alternative existiert, wenn man das Verfahren anwenden will.
Es wird jetzt nur von allen Seiten tatsächlich auch mit relativ großem Nachdruck vorangetrieben, dieses Fracking, weil einfach unsere herkömmlichen Gas- und Erdölvorkommen langsam zur Neige gehen oder auf absehbare Zeit zur Neige gehen. Wie viel Schiefergas, also das man durch Fracking fördern kann, gibt es denn in Deutschland zum Beispiel?
In Deutschland könnte ich, wenn die Abschätzungen richtig sind und alles optimal läuft, 23 Jahre lang sozusagen, wenn die obere Grenze der Abschätzung genommen wird, 23 Jahre lang das Land mit Gas versorgen. Das ist also jetzt nicht so ungeheuer viel. Es ist mindestens so viel normales Erdgas, wie das wir haben, eventuell sogar sehr viel mehr. Das kommt ein bisschen darauf an. Die Abschätzungen sind deshalb so unsicher, weil man jetzt keine großen Untersuchungen gemacht hat, sondern man kennt das Gestein, in dem es vorliegen kann. Dann hat man halt geschaut, wo im Untergrund kommt dieses Gestein überall vor, hat dann die Mächtigkeiten genommen, wie dick ist es, was könnte darin stecken und dann einfach mal so abgeschätzt. Und da kommt man dann zu 0,7 bis 2,3 Billionen Kubikmeter Erdgas. Und das würde, wie gesagt, wenn ich alles darauf umstellen würde, maximal 23 Jahre halten.
Ist ja auch ein überschaubarer Zeitraum eigentlich.
Ja. Andere Länder haben sehr viel mehr. In den USA ist es ein regelrechter Boom und der Gaspreis ist deshalb doch zusammengebrochen, weil man da so viel hat.
Wo kommt Schiefergas in Deutschland vor? In welchen Gebieten?
In Norddeutschland großräumig. Es gibt verschiedene Zeiten, geologische Zeiträume, zu denen sich das gebildet hat. In Norddeutschland haben sie quasi alle ihre Spuren hinterlassen. Im Oberrheingraben gibt es Vorkommen, kleinere Vorkommen. Und dann gibt es noch auch kleinere Vorkommen in dem Gebiet, wenn man sich den Bodensee vorstellt und dann so oben nach Nordosten zieht, so Richtung Fränkische Schweiz. So ein ganz breiter Raum, wo das dann auch mal in einem früheren Meer gebildet worden ist.
Fracking, Tagesthema in D-Radio Wissen. Dagmar Röhrlich aus der Wissenschaftsredaktion hat es uns ein bisschen erklärt, was die Methode bedeutet und auch angeschnitten, wo die Risiken liegen.